Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream. Herzlich willkommen zum Theatertalk, der Radiosendung von und mit dem Theater Münster. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Viktoria Weich, ich bin leitende Schauspieldramaturgin und ich habe heute drei ganz tolle Gästinnen hier im Studio zu Gast, die alle am Theater Münster arbeiten und mit denen ich heute über verschiedenste Aufgaben und verschiedenste Produktionen des Theaters sprechen werde. Herzlich willkommen, ihr drei. Hallo Lillian Stillwell, hallo Claudia Reimer und hallo Lisa Klöpp.
Hallo Viktoria Weich.
Hallo. Lillian ist unsere Tanzdirektorin und Chefchoreografin. Claudia ist Maskenbildnerin bei uns am Haus für alle Sparten und Lisa ist Regieassistentin im Schauspiel. Falls ihr euch fragt, was eine Regieassistentin eigentlich so macht, ihr werdet es erfahren. Claudia wird berichten, was sie alles Tolles in ihrem Beruf so anfertigen und tun darf, was ihr dann auf der Bühne seht und eine große Rolle bei dem spielt, wie so ein Gesamteindruck dann später eigentlich wird. Und Lillian wird über die nächste Premiere im Tanz Memory sprechen. Und weil das Thema Erinnerung eins ist, was im Theater immer wieder auftaucht, als Eingangsfrage: Könnt ihr mir eure liebste Theatererinnerung schildern? Was ist euer liebstes Erlebnis, das ihr noch im Kopf behalten habt? Lillian, möchtest du anfangen?
Sicher. Ich war lange Tänzerin und der Moment, bevor man auf die Bühne geht, ist so aufgeladen von verschiedenen Emotionen. Auf einmal denkt man, ich haue ab oder ich gehe raus oder ich überlebe nicht der nächsten Sekunde. Aber dann gibt es eine riesige Befreiung. Und das ist immer noch sehr mit mir drin, parallel zu der großen Erleichterung, dass ich das nicht mehr mache. Also es ist nicht eine konkrete Erinnerung von einem Moment oder einem Tag, sondern ein Zustand von Nähe, aber auch von der Perspektive, die ich jetzt habe als Person, die da draußen steht und oft vom dritten Rang alles von oben beobachtet, wenn es eine Vorstellung geht und die Tänzerinnen aus den Gassen auftreten.
Also eine Universalerinnerung an den Moment, kurz bevor es auf die Bühne geht, das ist, stelle ich mir sehr aufregend vor. Ich bin ja immer nur im Saal, seltenst auf der Bühne. Claudia, du bist auch eher hinter den Kulissen. Hast du auch eine Lieblingserinnerung?
Mir geht es ein bisschen ähnlich, ich habe keine ganz spezifische Erinnerung. Was mir einfach jedes Mal immer viel Spaß bereitet, ist, wenn wir so sehr schnelle Umzüge haben, bei denen wir mit manchmal auch mehreren Gewerken zusammen eine oder mehrere Personen in kürzester Zeit zu einer neuen Rolle springen lassen, durch Masken, Perückenwechsel, was auch immer alles benötigt wird, umschminken. Und da gibt es manchmal schon kleine Herausforderungen, wenn die Zeit wirklich richtig, richtig knapp ist und eigentlich sehr aufwendig ist, was wir zu tun haben. Und dann muss man das so richtig ausklügeln miteinander. Und aber das macht irgendwie immer viel Spaß, weil man richtig zusammenkommt und da immer so einen kleinen Knackpunkt hat, den man jedes Mal dann bewältigt.
Ja, da geht es wirklich ja hoch her hinter der Bühne. Also für euch, liebe ZuhörerInnen, zur Erklärung: Während der Vorstellung sind hinter der Bühne Ankleider zugange und auch MaskenbildnerInnen, die dann dafür sorgen, dass auf der Bühne alle so aussehen, wie sie aussehen sollen. Und manchmal schlüpfen SängerInnen, TänzerInnen, SchauspielerInnen von der einen Figur in die nächste. Und da seid ihr dann hinter der Bühne und sorgt dafür, dass das klappt. Und das ist ja auch in Proben so eine Sache, das so hinzubekommen, dass das schnell funktioniert, oder?
Ja, genau. Also wir haben ja immer nur 3 Proben, in denen wir das überhaupt ausprobieren können. Maximal 4, aber das auch nicht immer. Und in der Zeit, also an diesen 3 Abenden, müssen wir das dann irgendwie alles hinkriegen. Man versucht zwar im Vorhinein vieles zu planen, aber ja, man weiß manchmal noch nicht so ganz genau, wie viel Zeit wird da sein, wie viel Zeit haben wir zur Verfügung, und merkt das dann erst, wenn das wirklich dann soweit ist. Und deswegen versuchen wir dann auch immer, solche Momente wirklich nicht zu unterbrechen, sondern wirklich einfach zu machen, damit man sieht, wie läuft, was brauchen wir, was können wir ändern, was kann man auch an dem ändern, was man benutzt und so, genau, und das klügeln wir dann aus.
Ja, ja, da geht es dann manchmal, also ich kann das nur für Kostüm vielleicht beschreiben, also um sowas zum Beispiel, dass alle Schuhe anhaben müssen, die man gut ein- und ausziehen kann, und da haben dann hat die Kostümabteilung so Tricks wie Gummischnüre statt richtige Schnürsenkel, und bei euch gibt es so Tricks wahrscheinlich auch, ne?
Ja, genau, eben anstatt Knöpfe gibt es Reißverschlüsse oder sowas, aber wir haben einfach auch mit wie vielen Leuten, wo steht man, welchen Handgriff macht wer gibt dir irgendwas an und so, auch eben gerade im Zusammenhang mit dem Kostüm, was ziehen die erst jemandem aus, damit wir dann schon wieder was aufsetzen können oder so, und dann helfen wir uns auch gegenseitig immer wieder, und das, das macht schon viel Spaß.
Ja, ja, also hier eine Erinnerung vielleicht auch an Teamarbeit und an so dieses genaue Arbeiten, was notwendig ist, damit hinterher alles perfekt ist. Lisa, was ist dein Lieblingstheatermoment?
Mir geht es da im Grunde ähnlich wie Claudia, dass ich denke, so dann, wenn es besonders wuselig und besonders stressig wird und alles auf einen einstürzt, finde ich super. Also gerade auch, wenn man vielleicht von außen denken würde, da ist was schief gegangen, also im Sinne von, da ist ein Schauspieler krank und jemand anders muss einspringen oder irgendeine andere Rolle ist nicht besetzt und dann muss ich an dem Abend soufflieren oder die Inspizienz machen oder so. Das macht mir sehr viel Spaß. Wir hatten letzte Spielzeit zum Beispiel einen Abend, da hatten wir eine Vorstellung im Studio und die betreut immer nur einen Techniker, und dieser Techniker hat das noch aufgebaut, also die Bühne stand schon, aber dann hatte der so hohes Fieber, dass der nach Hause gehen musste. Und dann war irgendwie 2 Stunden vor der Vorstellung oder so, war klar, dass ich diese Vorstellung ganz alleine fahren werde, also jedes Licht selber abgeben, also sodass das Licht sich ändert und die Mikrofone und alles. Und da könnte man dann vielleicht denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich verkrieche mich jetzt hinterm Stuhl und denke mir, na, das kann ich doch gar nicht. Aber das sind dann genau die Momente, wo ich denke, ja, gib her, mach ich. Finde ich super.
Ja, also das eint euch ja auch so ein bisschen jetzt in euren Erinnerungen, dass Theater etwas ist, wo es immer einen Moment gibt, in dem es dann irgendwie funktionieren muss und ja manchmal auch auf zauberhafte Art und Weise dann klappt, obwohl man denkt, hey, kann ich das eigentlich? Theater so als Möglichkeitsapparat, in dem alles geht. Und wir werden später noch darüber sprechen, weil du ja jetzt schon gesagt hast, Inspizienz, Technik, also eigentlich bist du ja mehrere Berufe, wenn man es ernst nimmt. Aber das wirst du uns später ja noch erzählen, was du alles machst. Und kleiner Teaser, es ist sehr vollumfänglich. Also wenn ihr irgendwelche Fragen darüber habt, was an einem Abend so, wie was zustande gekommen ist, die RegieassistentInnen wissen meistens alles. Sehr schön. Vielen Dank für diesen kleinen Einstieg. Wir hören eine kleine Musik und starten dann mit Lillian Stilwell und Memory.
Like
Hier ist der Theatertalk. Mein Name ist Viktoria Weich und ich habe heute drei Gästinnen bei mir. Wir reden über die tollen Masken beim Schlauen Füchslein mit Claudia. Wir reden auch mit Lisa noch über den Job der Regieassistentin. Aber zuerst reden wir mit Lillian Stilwell über die kommende Premiere Memory im Tanz am 3. Mai. Also Erinnerungen oder Erinnerungen. Was macht ihr da, Lillian?
Wir machen einen dreiteiligen Tanzabend, wo wir drei verschiedene Perspektiven haben ans Thema Bewahren, Erinnern, Weitergeben, Archiv, der Körper als lebende Archiv haben. Und alle diese verschiedenen Choreografien nähern diese Themen aus unterschiedlichen Bewegungssprachen. Das älteste Stück ist von 1928. Von einer Choreografin, die heißt Doris Humphrey. Und die anderen zwei Stücke sind neu für uns gemacht.
Und du bist ja Tanzdirektorin bei uns am Haus und Chefchoreografin. Choreografierst du auch selber oder wer bewerkstelligt diese drei Teile?
Ich choreografiere oft selber, aber bei diesem Abend nicht. Und es war wirklich ein Vergnügen, diese drei verschiedene Leute zusammenzubringen für den Abend um dieses Thema, weil das sind alle Herzensthemen von ihnen. Also Doris Humphrey ist eine von den Müttern von American Modern Dance in den 30er Jahren, also erst in den 20er, 30er, 40er Jahren. Und Water Study ist das Werk, was wir durch eine Restagerin nach Münster bringen. Das ist eine Person, die die Notizen über diesen ganz alte Choreografie lesen kann und die kann den Tanz rekonstruieren auf unsere Tänzerinnen und Tänzer. Die zweite Choreografie ist von einer Spanierin, die in Basel wohnt und sie arbeitet sehr gerne mit verschiedenen Elementen zusammen, mit Bühnenelementen, mit Klanglandschaften und auch mit Bewegung. Sie forscht die innere Erinnerungen und körperliche Archive von den Tänzerinnen und Tänzern. Und die dritte Person kennt das Munsterpublikum schon, das ist Anouk van Dijk. Und die war schon hier bei uns vor 2 Jahren für die Produktion Nachbarschaft. Das ist eine Holländerin und sie ist interessiert sich zu fragen, so was nehmen wir mit, was lassen wir los, wie schützen wir uns, wie sind wir miteinander verbunden.
Und dann ist es aber deine Arbeit gewesen, diese drei Teile so zu kuratieren, dass daraus dann ein Abend entsteht, der was über Erinnerungen aus verschiedensten Perspektiven sagt, oder? Also genau. Das ist dann eure Idee. Wunderbar.
Genau, ja. Das ist die Idee und hoffentlich ist das ein Abend, was eine Gedankenwelt auch aufmacht für das Publikum, indem es nicht eine einzelne Geschichte erzählt wird oder eine einzige choreografische Sprache, sondern drei, die nebeneinander platziert werden, so wie Bilder in einem Museum auf der Wand. Und man kann auch Zusammenhänge selber finden.
Mhm. Und diese, also weil du das eben gesagt hattest, also es gibt Water Studies, das ist ein Tanzstück, was auch schon getanzt wurde und wo es Notizen zu gibt. Das heißt auch Libretto, oder? Stimmt das? Ist das da der richtige Begriff?
Der Begriff Labanotation meinst du vielleicht?
Bestimmt, ja.
Ja, Labanotation ist, das kommt von Rudolf von Laban, das ist ein System, was erfunden worden ist, um Tänze aufzuschreiben, weil man fragt sich so, wie kann ein Tanz länger leben als die Person, die diesen Tanz tanzt. Und Labanotation ist ein Weg dafür. Und das war ein Weg, was entwickelt worden ist, bevor wir Videos hatten, bevor es auch Fotografie gab, um Dokumentation zu machen. Und da sieht man Figuren und Striche. Und die Leute, die das lesen können, so wie Aurélie Ballin, die zu uns gekommen ist aus Frankreich,
Das ist die Restagerin.
Restagerin, genau.
Die kann das lesen.
Genau.
Toll.
Und das ist ganz spannend. Das wird zum ersten Mal von einer professionellen Tanzcompany in Europa gezeigt. Ja, eine spannende, kurze Arbeit. Dann,
Dazu vielleicht auch noch, also was siehst du für einen Wert darin, dass man Choreografien, die es schon gab, auch schon vor einigen Jahren, wieder auf die Bühne zu bringen und in neue Körper einzuschreiben.
Ja, das ist eine Art Nachhaltigkeit in der Tanzpraxis, was ein Herzensthema von mir ist, seit ich hier in Münster begonnen habe. Und wir und ich recherchiere das auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Ein Aspekt ist die soziale Nachhaltigkeit. Und im Tanz, was heißt das? Das heißt, wie geben wir Wissen weiter von einer Generation bis zum nächsten? Wie können wir eine einzelne Choreografie, was für eine Gruppe in New York City in 1928 choreografiert worden ist, wie können das aktuell machen? Wie können das nochmal nutzen im Sinne von ein neues Publikum öffnen? Wie können wir auch die Körper als Ressource wirklich wahrnehmen und ernst nehmen von den Tänzerinnen und Tänzern, die Sachen, die sie selber mitbringen, die Sol Bilbao-Lucuy bringt in ihre Choreografie raus auf der Bühne in Bewegungssequenzen.
Mhm. Ist es schwieriger für TänzerInnen, vergangene Choreografien zu tanzen? Also gibt es da Körperbewegungen, die nicht oder die weniger oft praktiziert werden? Gibt es das?
Ja, das gibt es und es ist ein bisschen wie so, glaube ich, wie Vintage-Kleidung. Also manchmal ist es schwerer, Sachen zu finden, die passen. Mhm. Und entweder muss man sie anpassen, ein bisschen adaptieren und mit unserer Sicht auf die Kleider oder auf die Schritte dann leicht ändern oder man findet genau das Richtige, was passt. Und ich habe ein Stück gesucht, was ich meinte, unsere Company sucht nicht jedes Stück von anderen Zeiten passt unsere Gruppe, aber ich glaube, diese schon. Und was sie daraus lernen, in diesen anderen Kleider oder Schritte zu schlüpfen, ist ganz, ganz wertvoll. Weil sie sind damit verbunden mit Tänzerinnen und Tänzer aus einer anderen Zeit.
Okay. Das ist ein Teil, also ein Drittel. Dann haben wir, also der erste, also was heißt der erste? Die Reihenfolge steht wahrscheinlich noch nicht, oder?
Doch. Wir haben Doris Humphrey Water Study und dann Sol Bilbao-Lucuy.
Okay.
All the Spirals in the World.
All the Spirals in the World.
Und zum Schluss von Anouk van Dijk, die Holländerin.
Und All the Spirals in the World wird auch ein neuer Abend, den die TänzerInnen gerade erarbeiten.
Ja, ich habe sie darum gebeten, ein Solo zu machen und sie hat, das ist das Tolle daran, man hat eine Idee, aber dann wird es eh anders durch die anderen Menschen. Und sie hat gesagt, okay, ich will ein Solo machen, aber ein Solo als Zyklus. Das heißt, es sind 5 Tänzerinnen und Tänzer, die involviert sind und jeden Abend tanzen 3. Aber nur eine Person ist jeweils auf der Bühne. Das heißt, es ist ein Solo in 3 Teilen.
Okay.
Und das letzte Stück ist von Anouk van Dijk und das ist ein Gruppenstück. Und das heißt Attachment Piece, also Verbindungsstück.
Mhm. Und weißt du schon, was da so ungefähr passieren wird?
Also Anouk van Dijk hat eine sehr körperliche Bewegungssprache, eine würdige, archaische Sprache, die auch sehr erdig ist, aber trotzdem frei im Oberkörper und wie sie sich in den Raum bewegen. Und sie nähert dadurch auf eine poetische Art und Weise sehr tiefe Themen, ohne ein Narrativ darzustellen. Und in diesem Fall arbeitet sie eng mit Philipp Winkler aus der Kostüm und Jan Hürdemann aus dem Licht, mit denen als künstlerische Partner zusammen, um auch Material zu nutzen, die zum Teil auch Spielpartner ist. So ein Stoffmaterial, aber auch Beleuchtungselemente.
Und ihr macht ja auch eine Kooperation mit dem LWL, also mit dem Landesmuseum hier. Das bezieht sich aber nicht auf alle Teile, richtig? Sondern es gibt da nochmal wie ein extra Projekt oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, wir hatten die großzügige Unterstützung von der Kunststiftung NRW, um Anouk van Dijks Choreografie in eine neue Version in das LWL-Museum im Juni zu bringen. Das heißt, wir feiern die Premiere von Memory im Mai und einen Monat später bringen wir nur Anouk van Dijks Teil innerhalb von der Ausstellung Performance People rein. Und das wird ein ganz spannendes Ereignis sein, weil man den Tanz aus verschiedenen Perspektiven im Lichthof sehen kann, weil das Stück interagiert mit Kunstwerken, die dort präsentiert werden. Und weil man eine ganz andere Nähe hat zu dem Tanz, wenn man direkt so 10 Meter vor den Tanzenden dann steht und sie so, how do you say, you see them sweating.
Ja. Man sieht sie schwitzen.
Ja. Ja. Und das ist im Juni und wir freuen uns sehr drauf. Wir sind langjährige Partnerinstitutionen in verschiedenen Sparten und im Tanz schon vor meinen Zeiten und das weiterzuführen ist eine Ehre.
Und dann sehe ich diese 3 Abende und dann kann ich noch danach im Juni ins LWL-Museum gehen. Aber kannst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, wie sich das anhört? Also sehe ich dann auch 3 ganz, höre ich ganz unterschiedliche Musiken? Wie ist so die musikalische Komposition des Abends?
Ja, am Anfang hörst du gar nichts, weil Doris Humphreys Stück ist tatsächlich in der Stille. Das ist auch eine besondere Sache an dieser Choreografie. Dadurch kommt eine hohe Konzentration. Im zweiten Stück des Abends haben wir eine Neukomposition von Fabrizio Di Salvo und das ist elektronische Musik. Und in Anouk van Dyks Stück werden es verschiedene Musik gegeben und auch ein Textteil, ein Teil, was aus Text ist. Mhm.
Textteil.
genau, was zum Stück gehört.
Sehr schön. Also auf jeden Fall ein vielfältiger Tanzabend, würde ich sagen, ich nach hoffe. Dem, was du beschrieben hast. Und ein Abend, der ja eben auf das, also auch qua seiner eigenen Gemachtheit darauf guckt, was früher gewesen ist und wie wir heute mit diesen Bewegungen und diesem Tanz umgehen können. Sehr schön. Die Premiere ist am 3. Mai. Ihr dürft also noch ein bisschen proben. Weitere Vorstellungen sind dann am 8.5., am 17.5., am 29.5. und dann auch im Juni und im Juli. Sag nochmal das Datum im LWL-Museum für Inside Out.
Premiere ist tatsächlich am Tag der langen, langen Freitag.
Ah, sehr
Tag
schön.
Der offenen Tür, langen Freitag, 13. Juni, da ist unsere Premiere. Das heißt, alle sind herzlich willkommen, am langen Freitag dahin zu kommen, kostenlos das
schön.
Stück anzuschauen dort. Und dann mit 4 Folgevorstellungen im Lichthof am LWL Museum für Kunst und Kultur Münster.
Sehr gut. Das findet ihr auch alles auf der Homepage, so diese ganzen Daten. Und wer Lust hat, schon vorher mal zu gucken, was alles im Entstehungsprozess für Memory passiert, gibt es eine Matinee am 26.04. und noch eine öffentliche Probe am 29.04. Also zahlreiche Gelegenheiten zu gucken, wie so ein Probenprozess eigentlich ist. Ihr erklärt da ja auch immer total schön Verschiedenstes, wie man zusammenarbeitet. Herzlichen Dank und viel Spaß beim Arbeiten und ich freue mich auf die Premiere. Wir hören noch ein bisschen Musik und dann erklärt Claudia, was sie alles in der Maske Tolles macht. Hier ist der Theatertalk. Ich bin Viktoria Weich, ich bin leitende Schauspieldramaturgin und habe die Ehre, hier heute mit meinen Gästinnen über Verschiedenstes zu sprechen, was gerade am Theater Münster passiert. Lillian Stilwell hat schon über Memory gesprochen, die neue Tanztheaterproduktion, die am 3. Mai Premiere haben wird. Und jetzt freue ich mich aber, dass Claudia Reimer, hallo Claudia,
hallo.
uns etwas über ihren Beruf und über das Schlaue Füchslein erzählt. Das Schlaue Füchslein ist eine Oper, die letztes Wochenende Premiere hatte, aber sich wirklich anzuschauen lohnt, nicht nur wegen der fantastischen Musik und den tollen SängerInnen und wirklich diesem ja, musikalischen Ereignis, dass wir eine Oper von Leos Janacek spielen, sondern auch vor allem wegen dem, was es alles auf der Bühne zu gucken gibt. Und darin ist die Maske überhaupt nicht unbeteiligt, sondern würde ich mal sagen, eine der Protagonistinnen. was von dem, was ich auf der Bühne sehe, ist denn von euch?
Also von uns ist in diesem Fall, sind sämtliche Fuchsköpfe. Wir haben ja einen Kinderchor dabei, für die haben wir insgesamt 12 dieser Köpfe hergestellt. Aus verschiedenen Fällen, zusammenpassend mit dem Kostüm, die aus der Kostümabteilung kommen. Aber es gibt auch 3 Solofüchse. Das sind erwachsene Sängerinnen und ein Sänger. Die haben auch einen großen Fuchskopf auf. Die sind nochmal deutlich größer, sitzen auch ein bisschen anders auf dem Kopf, als es bei den Kindern der Fall ist. Und die sind auch von uns. Außerdem sind alle Perücken der Damenchor, die Hennen zum größten Teil, die haben alle sehr große 80er Jahre inspirierte Frisuren bekommen. Sehr ausladend, sehr lustig, auch für uns hinter der Bühne. Bei der ersten Probe, als sie alle ihre Sachen bekommen haben, hat es auf jeden Fall zur Erheiterung beigetragen.
Auch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss auch sagen, ich fand das auch sehr erheiternd und das macht richtig Bock, weil ich glaube, eine der Hauptideen dieser Inszenierung ist auch, oder weil die Geschichte es auch so vorgibt, dass sich Tier- und Menschenwelt miteinander vermischen und Menschen auf einmal tierisch erscheinen und Tiere gar menschlich anmuten. Also grob die Geschichte. Es geht um eine sehr schlaue Füchsin. Sie ist die Protagonistin und diese schlaue Füchsin wird zunächst von einem Förster gefangen genommen, also eingefangen und sie soll dann dort beim Förster leben. Das passt ihr aber nicht so ganz und sie haut wieder ab, geht zurück in den Wald, findet einen fuchsigen Partner, die beiden werden glücklich und bekommen Kinder und parallel geht es auch im Försterhaushalt hoch her und naja, die Dinge nehmen so ihren Lauf und wie das leider so ist, geht das Schicksal der abgehauenen Füchsin dann doch nicht so glücklich aus, aber das spoilere ich jetzt nicht, was da alles noch passiert. Aber auf jeden Fall ist in der Inszenierung deutlich zu sehen, dass eben diese Füchse sind, aber natürlich von Menschen gespielt werden und dass aber auch die Menschen so tierische Anleihen mit sich herumtragen. Und auf jeden Fall, du hast ja schon von den Solo-Füchsen gesprochen, das müsst ihr euch so vorstellen, liebe HörerInnen, dass wirklich die ganz in Pelz sind und aber auch Pelzköpfe, große Fuchsköpfe tragen, aber die müssen ja singen können und so. Wie macht man das, dass man die Bedürfnisse von SängerInnen zusammenbringt mit einem Wunsch nach einem Fuchskopf zum Beispiel jetzt aus der Konzeption heraus?
Genau, also das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass sie gut sehen, hören und eben auch gut Luft bekommen können immer noch weiterhin. Die Bedürfnisse weiterhin sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben wirklich Klangprobleme, also für das eigene Hören des Klanges ihrer eigenen Stimme, wenn zu viel zu dicht auf dem Kopf sitzt und das zu schwer ist und auch gerade alles mit Fell ist sehr, ja, nimmt den Klang ja auch auf und mindert das dadurch, was dann manchmal ein bisschen das alles erschwert für sie. Deswegen haben wir mit allen dreien im Vorfeld viel gesprochen. Es gab immer wieder Anproben dazwischen. Letztendlich sind diese Köpfe, wurden modelliert aus einem Ton und wurden dann mit einem gitterartigen Material, was aushärtet, bezogen, worauf dann das Fell angebracht wurde. Dadurch konnte man das individuell ein bisschen anpassen, weil innen drin auch eine Kappe angefertigt werden musste, beziehungsweise in einem ist ein Fahrradhelm drin und in den anderen zweien ist ein Bauhelmgestell drin, was dann eben auf dem Kopf so nochmal angepasst werden kann, weil jeder hat ja einen unterschiedlich großen und anders geformten Kopf, was ja ganz normal ist und das kann dadurch halt dann einfach nochmal passender gemacht werden, weil die Aktionen, die zum Teil auf der Bühne mit den Köpfen zusammen stattfinden, schon stark sind. Es wird viel der Kopf auch so nach unten so ein bisschen geschüttelt auch und solche Dinge. Da muss das natürlich draufbleiben, weil was immer schwierig ist, sind Halterungen unter dem Kinn, was man normalerweise sonst für sich selber vielleicht so machen würde, wie es ja auch am Helm oft vorgesehen ist. Ist in dem Fall einfach ein bisschen sehr einschränkend, wenn ja, sehr viel gesungen wird, was dann, eben dann weggelassen wird,
Okay, und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ihr habt aber ja auch so Fußabdrücke von den Köpfen der KünstlerInnen, oder? Also genau. Weil es sitzt ja nicht, die Sängerinnen sitzen ja nicht dann bei euch in der Maske die ganze Zeit und an denen wird rumgebastelt, oder? Nein. Wie macht man das?
Genau, wir nehmen eigentlich fast von jedem Darstellenden oder Darstellerin bei uns am Haus, auf jeden Fall alle, die fest sind, von Gästen immer, wenn es notwendig ist, einen Abdruck. Dafür kommen die. Wir machen die Haare, so wie wir sie auch am Abend unter der Perücke oder sowas machen würden. Also alles wird auf dem Kopf verteilt. Man nennt das Schneckeln. Das sind so kleine, ja, runde gelegte Partien. Dann wird eine Glatze geklebt, damit eben alles abgedeckt ist. Und dann wird in einer zweiteiligen Form mit Gipsbinden oder, wenn man ganz detaillierten Kopf braucht, auch mit Silikon plus Gipsbinden eine Form gemacht, die dann ausgegossen werden kann mit dem entsprechenden Material, meistens eben für Perücken oder sowas aus Schaum. Und dann haben wir eine 1:1 Nachbildung des Kopfes mit jeglicher Form und aber auch der Haarlinie, womit man dann alles, was man für die Person herstellt, perfekt anpassen kann und somit auch so naturalistisch wie nötig oder wie gewollt herstellen kann. Das ist besonders notwendig für Perücken, zum Beispiel der Hahn. Das ist eine ganz neu geknüpfte Perücke. Es gibt noch zwei Chordamen im Stück, die haben die gleiche Perücke bekommen, aber halt eben jeweils auf den Kopf angepasst und so. Das, dabei ist das noch wichtiger eben mit der Kontur als jetzt zum Beispiel bei den Fuchsköpfen, wo mehr die Form des Kopfes wichtig war. Mhm.
Und wenn ich mir das so, also es klingt, es ist ja sehr aufwendig, muss man sagen, also sehr aufwendig im Sinne von, es dauert wahrscheinlich lange Zeit. Also wie lange habt ihr an einem der Fuchsköpfe gearbeitet? Also wie viel Zeit fließt da ungefähr rein?
Oh, das ist immer schwierig zu sagen, weil man arbeitet da manchmal eine Weile dran, dann liegt das wieder irgendwie ein bisschen, weil man auf die nächste Möglichkeit der Anprobe wartet oder so. Aber das war schon einiges. Also ich würde mal sagen, eine Woche steckt da auf jeden Fall drin, mindestens. Also weil selbst die Augen, die in dem Kopf sind, sind von innen handbemalt und solche Dinge, ne, die ganzen Sachen, die kleinen Feinarbeiten vorne, das weiße Fell ist so einzeln draufgeklebt. Das ist nicht einfach ein Fellstück gewesen und so. Das hat die Kollegin wirklich händisch sozusagen nach und nach da draufgeklebt, damit das so schön dünn ausläuft und nicht so dicht ist wie halt so ein gekauftes Fell. Kunstfell so im Normalfall halt ist. Genau.
Ja, also in dem Sinne meinte ich aufwendig auch auf jeden Fall auch, ja, dass ja so wahnsinnig elaboriertes Handwerk dahinter stecken muss. Also habt ihr euch dann angeguckt, wie zum Beispiel, also ihr wisst ja wahrscheinlich aus dem, wie ihr ausgebildet werdet, wie Fell verläuft oder wie man das so bekommt, dass es eben, wie du sagst, so naturalistisch wie gewollt eben ist, oder? Also das muss man ja wahrscheinlich alles wissen.
Genau, das lernt man auf jeden Fall im Laufe der Zeit. Strichrichtung einfach, ne, von gewissen Materialien. Da gibt es ja auch beim Stoff, ne, dass man den nicht nach, keine Ahnung, in die eine wie in die andere Richtung ziehen kann und so ein bisschen ist das da auch. Da haben wir uns einfach auch viel Bildmaterial von echten Tieren angeguckt, um einfach zu sehen, okay, bis wohin geht so das Weiß, bis wohin bräuchte man irgendwie, wie stehen die Ohren und solche Dinge, ne, dass man es so gut wie möglich adaptiert. Und dann eben umsetzen kann für die Füchse. Es war trotzdem von vornherein gewollt, dass es nicht zu 100% naturalistisch ist, weil das war klar, dass wir das nicht erzielen können in diesem Fall. Und deswegen ist das auch total in Ordnung, dass das ja ein bisschen abweicht. Aber das ist auch eher in dem ganzen Stück ja so mit allen Rollen der Fall.
Das stimmt. Und es gibt ja auch dann bei den Menschen eher so angedeutete, also die tragen so Tiermasken auf dem Kopf, aber nicht in der naturalistischen Anmutung wie bei den Füchsen.
Genau, die Rolle der Herr Hase, der hat zum Beispiel eben eine blonde Perücke, worauf ein Kopf sitzt, ein Hasenkopf mit sehr, sehr langen Ohren, der komplett bezogen ist auch mit Haar, wo dann an den Ohren auch nochmal langes Haar herunterhängt und so. Also auch eine Kunstform umgesetzt für diese Figur. Davon gibt es dann eben noch einen Pudel und einen Dackel mit einer raushängenden Zunge.
Auch. Ja, das stimmt. Ja, es ist sehr, also ich finde es sehr, mich hat das sehr amüsiert in der Premiere, ja, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass hier, also eben die Musik hat ja auch was sehr Vielseitiges. Mhm. Also so, ich finde diese Janacek-Komposition hat was ganz Besonderes auf eine Art. Also so fantasievolle Momente werden immer durch eine Komplexität in der Musik erzählt. Also es ist wirklich ein Genuss und ich finde es total schön, dass sich so diese, ja, so diese Tiefe in der Fantasie auch so sehr eben in den Masken und in dem Zusammenspiel zwischen Maskenarbeit und Kostümbild so wiederfindet. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und es hilft auch ja sehr, um da zu verstehen, wo, wer jetzt wie wo ist oder so. Also weil da ist einfach sehr viel los auf, ja, der Bühne. Und da finde ich wirklich, dass das so schön ist, eure tolle Arbeit in so groß sehen zu können. Mhm. Das ist richtig schön.
Ja.
Seit wann bist du Maskenbildnerin?
Ich kam hier nach Münster direkt nach meiner Ausbildung. Ich habe im Sommer jetzt meine 9 Jahre hier voll. Genau, und war davor 3 Jahre in Bonn. Habe da an der Oper meine Ausbildung gemacht als Maskenbildnerin, nachdem ich meinen Friseurmeister abgeschlossen hatte. Genau, also ja, 12 Jahre fast jetzt.
Ja, und das heißt aber, wenn ich eine Maskenbildnerin werden wollen würde, dann ist das ein Ausbildungsberuf, den, genau, ich auch bei uns am Theater ja lernen kann, oder?
Genau.
Also, und wenn ich mich nicht irre, bist du auch die Ausbilderin, oder?
Genau.
Also du,
genau,
sorgst für Nachwuchs.
Ja, genau. Wir haben eben das Glück, hier am Haus immer noch weiterhin ausbilden zu dürfen. Das ist leider immer mehr, ja, nicht mehr der Fall an den Häusern, weil es einfach sehr zeitaufwendig und kostspielig ist. Aber ja, wir machen das noch. Wir haben auch aktuell eine Auszubildende bei uns, die ist im ersten Lehrjahr seit dem Sommer und macht jetzt ihre 3-jährige Ausbildung bei uns. Genau, in dem Fall sind wir dann der Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule ist in unserem Fall von uns aus, von Münster aus, in Hamburg.
Ah ja, okay.
Genau, es gibt nur noch 3 Standorte in Deutschland.
Ach, krass.
Genau, Hamburg, Berlin, Baden-Baden. Aber von uns aus gehen sie eigentlich immer
das
nach Hamburg.
Das geht ja nach Hamburg. Das,
genau,
ja, okay,
die haben dann Blockunterricht und,
ja,
leben dann in der Zeit dann auch dort.
Schön, dann ist ja für Nachwuchs auf jeden Fall zumindest bei uns gesorgt.
Ja,
das,
genau,
ist schon mal gut. Und es gibt noch viele Vorstellungen vom Schlauen Füchslein, ja, in der man die Füchse und all die anderen tollen Tiere und die 80er-Jahre-Hühner-Gang, würde ich mal sagen, bewundern kann. Und das kann ich nur empfehlen. Ich finde, es ist auch eine Oper, die man sich, wenn man noch nie in der Oper war, super gut angucken kann. Es hat da den Vorteil, dass es 1,5 Stunden sind. Ein kleiner, märchenhafter Ritt durch den Zauberwald und die Försterei und so weiter. Also wer Lust hat, am 27.04., am 20.05., am 11.06., am 21.06. und an noch weiteren Terminen im Juni und Juli, könnt ihr Claudias Arbeit bestaunen und die ihrer Kolleginnen und Kollegen und natürlich den tollen Sängerinnen und Sängern und dem Sinfonieorchester Münster lauschen und staunen und in die Geschichte von der schlauen Füchsin eintauchen. Liebe Claudia, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für diesen Einblick hinter die Kulissen. Gucken Sie sich das an, guckt euch das an und vielen Dank und bis bald.
Ja, bis bald. Danke dir.
Hier ist der Theatertalk. Mein Name ist Viktoria Weich und ich freue mich sehr, heute über verschiedenste Dinge am Theater Münster schon gesprochen zu haben und noch zu sprechen. Lillian Stilwell hat über die Premiere von Memory geredet und Claudia Reimer hat uns einen tiefen Einblick in die Arbeit der Maske für die Produktion Das schlaue Füchslein gegeben. Und jetzt ist noch Lisa Klöpper hier. Und Lisa Klöpper, darf ich fragen, was machst du eigentlich am Theater?
Alles gefühlt.
Du bist Regieassistentin im Schauspiel.
Genau.
Das ist deine Berufsbezeichnung. Was machst du?
Ja, vereinfacht gesagt, der Regie assistieren. ich habe sehr vielfältige Aufgaben. Zum einen großer Teil ist es, dass ich ein Regiebuch führe. Also ich habe eine Fassung des Textes, des gesamten Textes, den alle SchauspielerInnen auf der Bühne sprechen. Und schreibe da rein alles auf, was passiert. Also jeder Schritt, den irgendjemand macht, Schauspieler A geht von rechts nach links und schaut dabei traurig, ist in meinem Buch mit sehr vielen, sehr lustigen kleinen Zeichnungen. Da muss drinstehen, wann sich das Licht ändert oder wann vielleicht Musik von außen kommt oder ein Mikro angeschaltet werden muss. Also im Grunde brauchen wir am Ende der Probenzeit ein Buch, in dem wirklich die ganze Inszenierung drin ist, sodass im Bestfalle jemand, der das gar nicht gesehen hat, dieses Buch in die Hand nehmen könnte und das nachinszenieren könnte und ziemlich nah rankommt.
Ja, das ist ganz schön viel. vielleicht können wir einmal einen halben Schritt zurück machen, wegen Regie. Was macht Regie überhaupt? Also das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber das heißt, wir sind ja so organisiert im Schauspiel, dass die RegisseurInnen Gäste sind. Das heißt, sind GastkünstlerInnen, die kommen und dann ihre Arbeit machen. Nehmen wir zum Beispiel den Sommernachtstraum. Da war der Regisseur Sebastian Schuck, der ist jetzt nicht mehr da. Aber du hast in der Zeit, in der geprobt wurde, immer aufgenommen, wie du gerade gesagt hast, was gerade wer macht, damit man auch am nächsten Tag sich auch der Regisseur noch daran erinnern kann, beziehungsweise in dein Buch gucken kann und dann weiß, was passiert, oder?
Im Grunde schon. Gerade Sebastian Schuck probt oft ein bisschen anders. Aber ja, im Grunde ist auch das absolut die Aufgabe. Man probt vielleicht eine Szene am Montag und legt sie erstmal weg und guckt sie erst am Freitag wieder an. Und dann braucht irgendjemand ein bisschen den Plan, was eigentlich Montag jetzt abgesprochen wurde. Dafür ist mein Buch auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Also es ist quasi, ich lege das nicht weg, das ist meins und das ist heilig.
Ich hab schon mal in dein Buch gespinkst und du hast immer so Mini-Zeichnungen von der Bühne, also Mini-Skizzen, würde ich eher sagen, von dem Bühnenraum. Und dann schreibst du kleine Buchstaben dahin für bestimmte SchauspielerInnen. Also Arthur ist vielleicht ein kleines A. Und dann kann man immer so, hat man wie so ein kleines Daumenkino, wer sich wie bewegt. Das sieht fast ein bisschen aus wie eine kleine Kunstform. Das ist wirklich bewundernswert.
Ja, mittlerweile drucke ich das da rein. Also das der Grundriss des Bühnenbildes, das spart mir sehr viel, dass ich nicht ständig die ganze Bühne erst malen muss. Und ja, man hat da echt so ein eigenes kleines Repertoire an Zeichen. Also ich mache auch zum Beispiel ein kleines Dreieck, wenn jemand auftritt, und ein durchgestrichenes Dreieck, wenn jemand abtritt. Das habe ich von der Regieassistentin so übernommen, bei der ich hospitiert habe. Aber es gibt da halt kein Regelwerk, also niemand sagt, und so schreibt man ein Regiebuch, sondern jeder sucht sich da irgendwie seine eigene Art, wie er schnell notieren kann, was ein bisschen dazu führt, dass man da irgendwie eine Legende reinschreiben muss oder so, damit das überhaupt jemand versteht. Also weil wenn ich krank wäre und jemand anders muss das übernehmen, da muss man schon einen Moment investieren, um zu wissen, was ich damit meine manchmal. Ja, genau, aber dann, ja, das Daumenkino finde ich schön.
Und was ist denn, also du bist ja dann auch vom Tag 1 der Proben, manchmal ja auch früher, manchmal möchten RegisseurInnen früher schon irgendwas planen oder absprechen oder so. bis zur Premiere dabei und dann betreust du aber ja auch abends die Vorstellung. Das heißt, du schaust an, ob die SchauspielerInnen noch das machen, was mal die Verabredung gewesen ist und gibst dann Feedback, wenn es nicht so gewesen ist oder irgendwas gar nicht geklappt hat. Gibt es in diesem Prozess einen Abschnitt, der dir am liebsten ist? Oder also wo würdest du sagen, was findest du, ist der Moment mit der meisten Magie in so einer Produktion?
Ich mag schon, also die Endprobenwoche, also so die letzte Woche vor der Premiere, wenn dann wirklich so alles zusammenkommt, mag ich schon sehr gerne, wenn man schaut, wie dann alles zusammenwächst, was man in diesen letzten 6 bis 7 Wochen vorher gemacht hat, und wie das plötzlich funktioniert, wenn da auch noch Licht und Ton und alles dazukommt und die Bühne ist original und die Leute sehen plötzlich ganz anders aus, weil so tolle Menschen wie Claudia ganz fantastische Perücken gemacht haben. Und ja, auch was ich vorhin meinte, dass das so, dann wenn es so ein bisschen stressig wird und so, das finde ich ganz gut. Das heißt, man ist dann ganz am Ende der Probenzeit auch wirklich wahnsinnig viel im Theater und man hat szenische Proben mit den SchauspielerInnen, man hat aber auch Beleuchtungsproben, wo man sich nur das Licht anguckt. Ich persönlich komme dann in so ein Adrenalin-High, dass man einfach die ganze Woche irgendwie durchpowert und dann kommt diese Premiere und es explodiert und alle lieben sich und alle fallen sich in die Arme und das ist schon schön.
Ja, und ich würde auch sagen, du bist ja dann auch diejenige, die unter anderem da vielleicht die Nerven behalten sollte. Mhm. Oder es hilft, wenn das so ist, dass Regieassistierende nervenstarke Persönlichkeiten sind, weil, so wie du das beschreibst, also du schreibst alles auf, das heißt, du weißt alles, was passiert. Alle fragen dich wahrscheinlich auch, oder? Also das Licht kommt und sagt, hey Lisa, wenn Arthur da von der Bühne geht, ist da der Cue, also der Einsatz fürs Licht, ist der, wenn die Tür aufgeht oder wenn die Tür zugeht? Und das mag jetzt für euch ZuhörerInnen banal wirken, aber es ist ein Riesenunterschied, wann zum Beispiel das Licht wechselt. Er kann ganz viel erzählen. Was hast du für Strategien, also hast du eine Strategie, um da die Nerven zu bewahren?
Um die Nerven zu bewahren? Das fällt mir tatsächlich
oder fällt's dir gar nicht schwer.
So schwer. Gut. Ja, und aber alles aufschreiben, alles immer aufschreiben. Mhm. Was nicht in meiner Liste steht, existiert auch nicht. Also ich habe da mittlerweile ziemlich kompliziertes System in meinem Handy mit sehr vielen Hashtags und so, damit ich, weil ich ja mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen kommunizieren muss und wie du sagst, RegisseurInnen sind Gäste, das heißt, die kennen ganz oft nicht die richtigen Ansprechpartner für bestimmte Dinge und das heißt, ich kommuniziere mit ganz, ganz, ganz vielen Abteilungen und Menschen und mit dem Ensemble und sehe es auch ein bisschen als meine Aufgabe, dass dem Ensemble irgendwie gut geht und dass da irgendwie jeder sich aufgehoben fühlt. Aber das heißt, ja, also alles, was nicht im Kopf sein muss, sondern in der Liste sein kann, hilft extrem.
Aber das heißt ja, also wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, irgendeine Frage habt von einer Produktion, die Lisa betreut hat, Lisa weiß alles, fragt sie. Zum Beispiel zum Sommernachtstraum, da könnte man dich fragen. Da findet man dich auf jeden Fall abends. Ja. Lisa ist da. Kommt doch auch zum Sommernachtstraum. Zum Beispiel am 25.04., am 13.05., am 24.05. und dann auch noch im Juni oder Juli, also zahlreiche Gelegenheiten noch. Und ich darf auch als Insiderin verraten, dass auch gute Regieassistierende dazu führen, dass eben Inszenierungen nochmal auch von einer anderen Perspektive auch noch mitgehalten werden, weil RegisseurInnen viel flüssiger arbeiten können, wenn Regieassistierende einen sehr guten Job machen und wie Tausendsasserinnen und mit vielen Listen und einem Daumenkino unterwegs sind. Das ist Lisas Arbeit und schön, dass du uns davon erzählt hast. Vielen Dank.
Gerne, gerne.
Vielen Dank an alle Gäste an dieser Stelle. Also danke an Lillian Stillwell, danke an Claudia Reimer und auch vielen Dank an dich, Lisa Klöpper. Danke ans Medienforum Münster, danke an Peter hinter der Scheibe, der diese Sendung produziert. Ich bin Viktoria Weich und ich verabschiede mich und sage Tschüss Theater Talk bis zur Mai-Ausgabe.
sexy lady.
Her own way. Oh, 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 she came to my show.